Bayern 2 Notizbuch.
Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal einen Schäfer gesehen? Viele gibt's nicht mehr. Kein Wunder.
Wenn ich keinen Absatz mehr habe, bezieht sich genauso auf aussterbende Rassen. Wenn die keiner nachfragt, warum soll ich die am Leben erhalten? Wenn das Schaffleisch keiner nachfragt, warum soll ich Schafe halten?
Warum das ein echtes Problem ist, wenn immer mehr Schäfer das Handtuch werfen, dazu gleich mehr. Hier ist sie mit Feel Me. Feel Me. Imelda May war das aus Irland, dem Land der Schafe. Auf der grünen Insel leben weit mehr Schafe als Menschen und rund fünfmal mehr als hierzulande. Zwar hat die Schafhaltung in Deutschland eine jahrhundertelange Tradition, aber wenn es so weitergeht, wird es sie wohl nicht mehr allzu lange geben, die Tradition. Denn immer mehr Hüteschäfer, die mit ihrer Herde übers Land ziehen, werfen das Handtuch. Anja Bischoff mit einem Beispiel.
Auf geht's. 300 Schafe und zwei Schäfer brechen mit der Morgensonne in Oberfranken auf und machen sich auf den Weg nach Westen. Die neue Heimat der Herde ist die Stadt Büdingen in Hessen. 220 Kilometer liegen vor den Tieren und ihren Schäfern. Für den einen ist es ein Neuanfang, für den anderen ein Abschied.
Man macht sich Gedanken, wie es dann ohne Schafe wird, jetzt, wenn es dann so tatsächlich auf einen echten Abschied zugeht. Ich meine, ich habe jetzt die zwei Wochen, wo ich mitgehe, aber dann ist es ja doch irgendwo ja, ein Abschied auf Dauer, längere Zeit oder für immer.
Julius Seebach aus Bayreuth ist mit seiner Herde seit fast 10 Jahren eng verbunden. Er hat mit ein paar Schafen begonnen. Heute sind es 300. Seebach lässt den Blick über die grasenden Tiere wandern und sucht seine Lieblingsschafe.
Dann gibt es eine ganz braune, das war mein erstes braunes oder schwarzes Schaf, was ich gehabt habe, die Daphne. Dann manche haben keinen Namen, die weiß ich aber die Ohrmeigennummer, die sind dann immer vorne dran, wenn es irgendwie was zu fressen gibt oder wenn man sie lockt oder so und kennt man sie schon ein bisschen.
Immer mehr bayerische Schäfer wie Julius Seebach geben ihre Herde auf. Diese Entwicklung hält Renate Bayerlein vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayreuth für dramatisch.
Wir haben in Bayern jetzt noch gute 6.000 Betriebe. Das ist im Vergleich zu 2005 ein Rückgang von über 22%. Und die Schafe selber sind noch ungefähr 210.000, ein Rückgang von sogar 29%.
Welche sind die Gründe für diese Entwicklung? Schafe werden doch immer wichtiger für die Pflege der bayerischen Kulturlandschaft und ihrer Artenvielfalt. Allerdings muss sich jeder Schafhalter an ein paar Vorgaben halten, sonst gerät er mit dem Tierschutz in Konflikt. Das ist Schäfer Seebach mit seiner Philosophie der Schafhaltung passiert. Hauptinhalt: Seebach hält Unterstände, welche die Schafe vor Sonne, Kälte und Nässe schützen, für unnötig, der Tierschutz nicht.
Die Landschaftspflege will im Endeffekt eine, ich sage jetzt mal, sehr natürliche Tierhaltung, urbezogen, wie auch meine Schafrassen sind, die ich habe, die also dementsprechendes Bauchfell haben, dass sie auch im Winter überhaupt keine Probleme haben. Da der Widerspruch zum Tierschutz, dass also das so nicht vertretbar ist.
Schafhalter müssen jedem Schaf ganzjährig einen Unterstand ermöglichen. Pro Schaf wird ein halber Quadratmeter verlangt. Seebach müsste also eine 150 Quadratmeter große Überdachung vorweisen. Doch der 33-Jährige verzichtet bewusst darauf.
Ich habe meinen Betrieb darauf ausgelegt, sowohl wie ich ihn bewirtschafte, sage ich jetzt mal, also sprich von der Ablammzeit her, als auch von den Tieren her, dass die durchaus das ganze Jahr außen kalten werden können und auch mit widrigen Witterungsverhältnissen keine Probleme haben.
Iris Fuchs vom Veterinäramt des Bayreuther Landratsamtes sieht das anders. Sie zeigt auf ein DIN A4-Blatt, das die Leitlinien für Schafhalter zusammenfasst. Das Veterinäramt überprüft, ob sie eingehalten werden. Wenn nicht, droht zunächst ein Bußgeld. Das war auch bei Seebach der Fall.
Diese Empfehlungen haben Rechtscharakter, die haben wir einzuhalten. Und da steht es auch klipp und klar drin, was man zu machen hat. Wir sehen da kein Problem. Also wenn es ein Konflikt wäre, dann müsste das ja bei allen Schaf- und Ziegenhaltern so sein. Aber das haben wir nicht.
Der Fall Seebach ist wohl nicht beispielhaft für viele andere Schäfer, die ihre Herde aufgeben. Er hat sich entschieden, sich den Vorgaben nicht unterzuordnen, lieber die Reißleine zu ziehen. Aber mindestens ein Problem verbindet alle Schäfer. Und hier kommen wir Verbraucher ins Spiel. Schafhalter verdienen ihr Geld zu etwa 60% mit dem Pflegen von wertvollen Landschaftsflächen. Den Rest mit dem Verkauf von Lammfleisch. Viele Verbraucher greifen aber lieber zu tiefgefrorenen Produkten aus anderen Ländern als zum regionalen Lammfleisch. Das beklagt auch Julius Seebach.
Wenn ich keinen Absatz mehr habe, bezieht sich genauso auf aussterbende Rassen. Wenn die keiner nachfragt, warum soll ich die am Leben erhalten? Und wenn das Schaffleisch keiner nachfragt, warum soll ich Schafe halten?
Renate Bayerlein vom Amt für Landwirtschaft wünscht sich ebenfalls ein Umdenken bei den Verbrauchern.
Nur wer auch heimisches Lammfleisch isst, der sorgt auch dafür, dass unsere heimischen Landschaftspflegeflächen durch die Schafe gepflegt werden können. Ein neuseeländisches Lamm hat mit Sicherheit keine Flächen im Alpbühltal oder bei uns hier in der Fränkischen Schweiz gesehen.
Ohne Schafe und ihre wertvolle Mäharbeit würden manche Regionen in Bayern ganz anders aussehen. Dann wären sie auch für Touristen nicht so attraktiv. Ein Grund mehr, beim Schäfer aus der Region einzukaufen. Direktvermarkter findet man beispielsweise auf der Internetseite regionales-bayern.de. Julius Seebach ist mittlerweile mit den Schafen in Büdingen angekommen. Die 300 Tiere werden künftig in Hessen grasen. Seebach fährt alleine zurück. Schäfer nennt er sich nun nicht mehr.
Ja, im Original von Bob Dylan, hier in der Fassung von Them mit Sänger Van Morrison aus dem Jahr 1966. It's all over now, baby blue. Einem Lamento über das endgültige Aus. Ja, endgültig aus ist es auch für den Hüteschäfer, den wir eben im Beitrag gehört haben. Er hat vor wenigen Tagen seine Schafhaltung für immer aufgegeben. Das schmerzt auch Dr. Jürgen Metzner vom Deutschen Verband für Landschaftspflege, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe.
Ja, schade, wirklich, Herr Schneider. Wenn einer aufhört, hinterlässt er eine riesige Lücke, und wir haben im Augenblick in Bayern vergleichbare Betriebe nur noch 200 solcher Schäfereien, und wenn einer aufhört, dann hinterlässt er wirklich einen weißen Fleck. Ja, aber was bringt der für die Landschaftspflege und für den Artenschutz? Hüteschäferbetriebe oder die Schäfereien überhaupt sind Schlüsselbetriebe für die Landschaftspflege. Viele artenreiche Kulturlandschaften sind erst durch diese Beweidung über Jahrhunderte hinweg entstanden. Also Sie können sich vielleicht das Bild machen der Fränkischen Schweiz, des Altmühltals, die Wacholderheiden dort oder die Heiden im Lechtal oder in der Rhön, die Kalkmagerrasen. Sie haben vielleicht Bilder vor Augen, und das sind alles Flächen, die sind steil, schlecht erschlossen, steinig, viele Bäume, viele Büsche, trocken, mager, und diese Flächen sind nicht gut für die Landwirtschaft, aber ein Traum für die Artenvielfalt und den Naturschutz. Auf diesen Flächen gibt es ungefähr 200 Pflanzenarten, einzigartig in Deutschland.
Und kann man sagen, dass es die nicht gäbe, wenn die Schafe nicht wären?
Natürlich. Die Beweidung ist die Grundbedingung dafür, dass diese Artenvielfalt so ist, wie sie ist. Sie müssen wissen, einzigartige Pflanzenarten oder ganz charakteristische Pflanzenarten, Silberdisteln, Küchenschellen, seltene Orchideenarten, seltene Heuschrecken aber auch, also Tierarten, Wildbienen, Schmetterlinge, das sind alles Charakteristika für diese Flächen.
Und wenn jetzt so eine Fläche nicht mehr beweidet wird, verschwinden die dann alle wieder oder was passiert dann?
Ja, es gibt eigentlich keine Nutzungsalternativen zur Beweidung. Sie müssen wissen, normales Grünland, das nicht gemäht werden kann, wird beweidet. Wenn eine Fläche dann nicht gemäht wird oder dann auch nicht mehr geweidet wird, dann verfilzt die Fläche, sie verbuscht, die Sukzession beginnt und diese ganzen charakteristischen Tier- und Pflanzenarten verschwinden, die Flächen verarmen quasi. Das ist natürlich nicht das Ziel der Landschaftspflege und des Naturschutzes und auch der Pflege der Kulturlandschaft.
Das heißt, man wird alles dran setzen, dass das weiter beweidet wird. Jetzt hat aber, wie wir gehört haben, ein Schäfer aufgegeben. Stellt sich die Frage, was passiert denn jetzt da? Muss jemand anders kommen und das weiterpflegen? Übernimmt ein anderer Schäfer? Wie handhaben Sie das?
Ja, wie eingangs geschildert, wird es immer schwieriger, diesen Ersatz zu finden, wenn ein Schäfer aufhört. Ja, eigentlich wir als Landschaftspflegeverbände, wir haben dann ein ganzes Set eigentlich an Maßnahmen, um die Schäferei zu unterstützen. Die Landschaftspflegeverbände, die ich hier vertrete, bestehen ja gleichberechtigt aus Landwirtschaft, Naturschutz und Kommunen. Die Schäferei ist quasi Teil dieser Verbände und wir sind sehr nah da dran. Und wenn jetzt Gefahr im Verzug ist, wenn wir jetzt merken, dass so ein Schäfereibetrieb in Schwierigkeiten gerät, versuchen wir natürlich das auszuverhindern, indem wir beraten, wir versuchen Fördermittel zu akquirieren, wir versuchen zwischen Konfliktparteien zu vermitteln. Ja, und wenn der dann aufhört und wenn wir wirklich keinen Ersatz haben, dann versuchen wir teils deutschlandweit wirklich diese Lücke zu schließen, indem wir ein Schäferrevier wieder ausschreiben.
Also Sie gehen auf Schäferakquise dann oder muss dann tatsächlich jemand kommen und per Hand mähen eventuell?
Nein, das ist nicht möglich und das ist auch nicht bezahlbar. Diese Flächen, die sind in dieser Größe und in dieser Strukturvielfalt nicht mit Maschinen oder per Hand zu pflegen, das ist nur mit Beweidung möglich und bezahlbar auch.
In dem konkreten Fall, den wir jetzt eben gehört haben, da war ja der Stein des Anstoßes unter anderem auch, dass er keinen Unterstand für seine Tiere bauen wollte. Wir haben gehört, das ist ein Einzelfall, aber trotz alledem, die Zahl der Schäfer und Schafbetriebe, haben Sie auch schon gesagt, geht kontinuierlich zurück. Warum ist das so?
In der Regel sind es zwei Gründe. Natürlich an vorderster Stelle sind es wirtschaftliche Gründe. Sie müssen wissen, es gibt neue Zahlen in Bayern. Eine Schäferei-Arbeitskraft verdient 5,91 Euro in der Stunde. Sie wissen vielleicht, was ist der Mindestlohn? Der ist knapp über 9 Euro. Das heißt, es ist ein Hungerlohn für einen Knochenjob. Und das ist natürlich ganz, ganz schwer vermittelbar, weil auch ein Schäfereibetrieb muss ja auch nicht nur von seiner Tätigkeit leben, er muss ja auch Rücklagen bilden, er muss ja investieren. Und dann ist natürlich der zweite Grund die zunehmenden Auflagen und die Bürokratie. Sie wissen auch, Landwirte protestieren gerade wegen Anforderungen im Umweltschutz. Ich sage Ihnen, was könnten Ihnen da die Schäfer erzählen? In dem Beitrag haben wir gehört, die Veterinäre fordern einen Unterstand. Und dann gibt es die Ohrmarkenpflicht, Hygieneverordnungen für Schlachtstätten und so weiter. Die Landwirtschaftsverwaltung sanktionieren Fehler bei der Anwendung von Förderprogrammen, an denen die Existenz der Betriebe hängt. Die Naturschutzverwaltung fordert die Einhaltung von Artenschutzauflagen. Das ist alles berechtigt und vielleicht auch notwendig, aber für den Schäfer läuft irgendwann das Fass über. Und ich würde mir hier oft von allen Seiten mehr Fingerspitzengefühl wünschen, um auch mögliche Spielräume zu nutzen. Wir können uns keinen weiteren Verlust dieser Betriebe leisten.
Ich nehme an, damit man jetzt wirklich sicherstellen kann, dass die Schäfer doch noch weitermachen, vielleicht auch in der nächsten Generation, bräuchte es einfach jemand, der Geld in die Hand nimmt und dort investiert, auch den Schäfern mehr zahlt. Woher soll das kommen?
Natürlich, jeder Job braucht Perspektive und wenn wir auch an jüngere Schäfer denken, die in ihrem Job bleiben wollen, die müssen natürlich hier auch besser gefördert werden. Das Geld, das kann oder muss überwiegend aus der Agrarpolitik kommen. Hier müssen wir einfach verstärkt auch Augenmerk auf die weidetierhaltenden Betriebe lenken, die eben diese enormen Gemeinwohlleistungen für die Gesellschaft erbringen. Da müssen wir diese Fördermittel, die Agrarfördermittel besser kanalisieren. Und ich muss aber sagen, diese Chancen stehen vielleicht künftig ganz gut, dass wir jetzt in der neuen Agrarreform gewisse Sachen erreichen, weil auch in der Politik ist angekommen, dass die Leistungen dieser Schäfereibetriebe für die Gesellschaft enorm sind.
Bis es allerdings möglicherweise zu spät ist. Bis jetzt ist zu wenig angekommen offensichtlich von den Fördermitteln.
Bis jetzt ist deutlich zu wenig angekommen. Das muss auf Brüsseler Ebene, auf Bundesebene und auf Landesebene geregelt werden, um einfach die Einkommenssituation der Schäferei zu verbessern.
Aber Brüssel ist wahrscheinlich nicht dafür verantwortlich, dass, das kam nämlich am Schluss des Beitrags kurz raus, dass zu wenig Lamm- und Schaffleisch von heimischen Schafen bei den Verbrauchern nachgefragt wird?
Dafür ist Brüssel nicht verantwortlich, nee.
Sondern?
Naja, ich meine, es wird immer noch mehr als die Hälfte unseres heimischen Bedarfs importiert aus Neuseeland, Australien, Großbritannien. Und man muss sich fragen, warum ist das so? Ja, die Gastronomie ist anspruchsvoll. Die brauchen oft über das Jahr hinweg gleichbleibend hohe Qualitäten. Und das ist ganz schwierig für die örtlichen Schäfereibetriebe, diese Kontinuität zu gewährleisten. Qualität und Menge. Und sicherlich sind unsere heimischen Metzgereien nicht so auf die Verwertung von Schafen und Lämmern ausgerichtet. Da kann sich, glaube ich, vieles noch verbessern. Und das sind auch wichtige Stellschrauben für die Zukunft. Wir versuchen ja auch, diese Vermarktung dieser Lammprodukte auch durchaus über die Landschaftspflegeverbände zu forcieren. Ihnen sind vielleicht Labels bekannt, das Altmühltaler Lamm, das Juradistellamm, das Lechtallamm, so Regionalmarken, wo wir versuchen auch eben an den Verbraucher wirklich gezielt heranzukommen, auch durchaus an die Touristen und dann auch sehr bildlich oder geschmacklich auch diesen Wert der Schäferei zu transportieren. Ich esse jetzt ein Lamm und ich esse diese Landschaft.
Ist denn nicht auch ein Problem, dass ich aus Verbrauchersicht überhaupt kein heimisches Lammfleisch finde? Also Sie haben kritisiert, Fleisch kommt aus Neuseeland. Wenn ich jetzt als Verbraucher sage, jetzt hätte ich aber Lust auf einen Lammbraten, dann finde ich dieses heimische Fleisch ja auch nur ganz schwer. Denn im Supermarkt ist es nicht wirklich in der Tiefkühltruhe. Und bis ich einen Biometzger gefunden habe, der vielleicht zufällig gerade ein Lamm hat, geht auch wieder viel Zeit ins Land.
Ja, Sie haben natürlich recht. Es ist ganz schwierig mittlerweile, diese Wertschöpfungsketten von der Produktion hin bis zum Supermarkt zu bespielen. Gerade bei Nischenprodukten wie Lammfleisch. Letztlich würde ich jeden raten, aber in den Gastronomiebetrieben kontinuierlich nachzufragen, wo kommt dann das Lamm her? Haben Sie ein heimisches Lamm? Haben Sie ein Neuseeland-Lamm? Und dann auch ganz konsequent sagen, ein heimisches Lamm hätte ich vielleicht gegessen. Wir machen oft die Erfahrung, auch in unseren Regionalvermarktungsinitiativen, dass die einfach viel zu wenig bekannt sind, auch in der Gastronomie und auch in den Supermärkten. Und das wäre natürlich auch schön, wenn dieser Impuls auch vom Verbraucher käme. Der Verbraucher müsste verlangen, dass diese regionalen Produkte angeboten werden. Wir können nur von Seiten eben der Landschaftspflegeverbände unterstützen, die ganzen Lebensmittelketten versuchen aufrechtzuerhalten.
Also es gibt noch einige Stellschrauben, an denen gedreht werden muss, damit man ein Schäfersterben, um es mal so zu formulieren, stoppen kann. Das waren Einschätzungen von Dr. Jürgen Metzner vom Deutschen Verband für Landschaftspflege. Vielen herzlichen Dank.
Herzlichen Dank auch.
Einen unendlichen